Ja, herzlich willkommen bei der ersten Folge von Schlag den Rat. Wie versprochen letztes Mal werden wir heute die Konfrontation zwischen Jesus und den religiösen Leitern Israel sehen. Und vielleicht ein bisschen wiederholen, zurückdenken ans letzte Mal. Wir haben letztes Mal viel drüber gesprochen, über den Kontrast zwischen einfacher Religiosität und wirklich verliebt sein in Jesus und eine persönliche Beziehung mit Jesus. Da ist ein Riesenunterschied. Wir haben Jesus ist und wie er sich als Messias hat feiern lassen von seinen Jüngern. Die Jünger waren begeistert, die Jünger haben Psalmen gesungen. Vielleicht würden wir heute sagen, die Jünger haben Lobpreis gemacht, als sie da Richtung Jerusalem, den Ölberg hinuntergezogen sind, haben drüber gesungen, wer Jesus ist, dass er der Retter ist, der Messias ist, haben in gewissem Sinn ihre persönliche Beziehung mit Jesus ausgedrückt. Und die religiösen Leiter, die haben gesagt, pssst, Jesus weise sie zurecht, das darf nicht sein. Religiöse Leute haben oft kein Herz für Lobpreis und Anbetung. Die können da nicht wirklich was damit anfangen, wenn wir zu Gott singen und ihn preisen. Das ist irgendwie langweilig, strange. Das ist wie, wenn jemand ein Liebeslied singt, ohne verliebt zu sein. Ich denke, ein geistlicher Gradmesser in unserem Leben, wie wir geistlich stehen, ist, wie ist unser Herz für Lobpreis oder für Anbetung? Haben wir ein Herz dafür? Wie war die Lobpreiszeit gerade für dich? Nächsten Tag ist Jesus in den Tempel gegangen und er hat Osterputz gehalten. Hat diese ganzen Händler, diesen ganzen Auflauf, der da im Tempel war, wo sie die Leute, die zur Anbetung gekommen sind, abgezockt haben nach Strich und Faden, hat diese ganzen Leute rausgetrieben und rausgeworfen. Und ihr erinnert euch, dieser Handel im Tempel war von den hohen Priestern organisiert und das war ein sehr gutes Geschäft. Und natürlich war das den Religiösen ein Dorn im Auge, was Jesus getan hat. Und dann noch, um eins draufzusetzen, hat Jesus begonnen, täglich im Tempel zu lehren. Und das Volk hörte ihn gerne. Das Volk hing an seinen Lippen. Das ist auch ein zweiter geistlicher Grad. Messer. Wie nimmst du Gottes Wort auf? Bist du hungrig nach Gottes Wort? Bist du hungrig danach, Jesus und Gott besser zu kennen? Die Religiösen, die waren vor den Kopf gestoßen. Jesus lehrte täglich in ihrem Tempel. Er hat nicht nachgefragt nach einer Lehrbefugnis von den religiösen Autoritäten. Und die waren sauer. Und die haben sich beraten hier mit den Theologen und den Leitern, wie sie ihn umbringen können. Und fanden nicht, wie sie es hinkriegen konnten, weil Jesus war beliebt beim Volk. Und da Gewalt zumindest erstmal nicht als geeignete Lösung erschien, probieren sie jetzt eine andere Strategie. Probieren Einschüchterung. Probieren, Jesus öffentlich in Frage zu stellen. Und da sind wir heute in Lukas 20, Abvers 1. Lass uns die ersten beiden Verse lesen. Und es geschah an einem der Tage, als er, das heißt Jesus, das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, gute Nachricht von dem, was er tun würde, da traten die hohen Priester und die Schriftgelehrten, das waren die Theologen, mit den Ältesten herzu. Ganzen Leiter Israels, der Hohe Rat. Und sie sprachen zu ihm und sagten, sage uns, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir diese Vollmacht gegeben hat? Also, während Jesus lehrt im Tempel, kommen jetzt diese ganzen geistlichen und irdischen Würdenträger daher mit ihren wallenden Gewändern, mit all den äußeren Zeichen ihrer Vollmacht, Wenn wir es auf heute übertragen, stellt euch vor, da kommt der Papst mit seinen Kardinälen in ihren wallenden Gewändern und ihren komischen Hüten daher und unterbrechen Jesus hier bei seiner Bibelstunde. Platzen in die Bibelstunde von Jesus rein und konfrontieren ihn hier öffentlich vor dem ganzen Volk. Wer hat dir die Vollmacht gegeben? Wer hat dir erlaubt, diese Dinge zu tun? Wer hat dir erlaubt, die Händler aus dem Tempel rauszujagen? Wer hat dir erlaubt, zu lehren im Tempel? Wie kommst du dazu, dass du dich als Messias feiern lässt? Wer hat dir das erlaubt? Auf gut Deutsch, Jesus, wer denkst du denn, dass du bist? Woher nimmst du dir das Recht, hier in dem Tempel zu randalieren? Wo hast denn du Theologie studiert? Wer hat denn dich ordiniert? Wer hat denn dir die Lehrbefugnis gegeben? Na, Jesus war der einfache Zimmermann vom Lande. Der hatte nicht eine formale theologische Ausbildung, der hatte nicht irgendwie einen theologischen Abschluss gemacht auf der Uni in Jerusalem. Hey, Jesus hätte ganz schlechte Karten bei uns hier in Deutschland. Ganz schlechte Karten. Aber was Jesus hatte, er hatte eine Berufung vom Vater und er hat eine Mission von Gott dem Vater. Denk dran, als Jesus getauft wurde, hat der Vater gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und wir lesen was Ähnliches auch über die Jünger in der Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da heißt es, als sie, nämlich diese religiösen Leiter, die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die Jünger hatten keine theologische Ausbildung vorzuweisen, hatten nicht irgendwie ein Zeugnis in der Hand von der Uni, aber wisst ihr was? Die kannten Jesus. Ich würde behaupten, die Jünger, die hatten die beste Ausbildung, die jemals irgendein Theologe genossen hat. Die hatten ein dreieinhalbjähriges Praktikum mit Jesus persönlich. Das größere Problem in der Kirche in Deutschland ist, dass es zu viele Pfarrer, zu viele Prediger gibt, die eine theologische Ausbildung haben, die einen theologischen Abschluss haben, die ordiniert sind von irgendeiner Kirche, aber ohne persönliche Berufung von Gott. Und die oft mal nicht mal eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Gott gar nicht selbst kennen. Und Leute, die beste Ausbildung kann nicht die persönliche Beziehung mit Jesus ersetzen. Ich höre 10-mal lieber irgendeinem ungebildeten, einfachen Bruder im Herrn zu, der geisterfüllt ist, setze mich in seine Bibelstunde, als irgendeinen Doktor der Theologie, der den Heiligen Geist nicht hat. Der kann gar nicht verstehen geistliche Dinge. Und wie ihr wisst, Deutschland ist sehr ausbildungsorientiert. Was in Deutschland wichtig ist, dass du dein Zeugnis hast. Der Schein ist alles. Und du kannst dein Theologiestudium absolvieren auf der Uni und die formalen Voraussetzungen erfüllen. Und wenn du das tust, dann darfst du den Beruf des Pfarrers ausüben. Das Problem ist, Pfarrer ist nicht einfach ein Job. Ist eine Berufung. Soll eine Berufung sein zumindest. Steckt in dem Wort Beruf eigentlich drinnen. Das Wort Berufung. Die Voraussetzung für den geistlichen Dienst ist erstens natürlich, dass du bekehrt bist. Persönlicher Glaube. Was willst du von Gott erzählen, wenn du ihn gar nicht kennst, wenn du keine Beziehung mit ihm hast? Und dann zweitens, dass du eine Berufung von Gott verspürst. Und wenn Gott dich berufen hat, dann wird er dich auch ausrüsten und begaben für das, wozu er dich berufen hat. Und dann das Dritte ist, dass du geistliche Reife hast, dass du ein Vorbild bist. Du kannst nachlesen, diese Anforderungsprofile für Älteste, für geistliche Leiter, eigentlich einfach Liste von Eigenschaften eines geistlich reifen Menschen im 1. Timotheusbrief und im Titusbrief. Das sind die Dinge, auf die es ankommt. persönlicher Glaube, eine Berufung von Gott und geistliche Reife. Das ist, worauf wir schauen. Nicht auf den Schein. Und wenn du dich berufen fühlst, Gottes Wort zu lehren und zu predigen, dann wird es ganz natürlich für dich sein und wirst du ganz natürlich einen Wunsch haben, Gottes Wort zu studieren, das wirst du gerne machen, und die Bibel zu lesen. Und wo du dein Handwerkszeug lernst, ob das auf einer Uni ist oder auf einer Bibelschule, auf irgendeinem Seminar oder einfach in der Gemeinde oder von mir aus durch Selbststudium, das ist nicht so wichtig. Es ist nicht wichtig, ob du einen Abschluss hast oder nicht. Ich treffe mich ja öfter mal mit anderen Pastoren, anderen Pfarrern aus der Region, und da wird dann öfter mal so die Frage gestellt, wo hast denn du deine Ausbildung gemacht? Und die Frage ist okay. Ist okay, wenn es dich interessiert. Und oft sagt es auch, wo der andere Prediger theologisch steht, wenn man weiß, wo der seine Ausbildung gemacht hat, das ist okay. Aber mich stimmt es immer so ein bisschen besorgt, wenn das zu sehr im Vordergrund steht. Wo hast denn du die Ausbildung gemacht? Was ist denn dein Zeugnis? So typisch deutsch. Weil geistlicher Dienst, es hat nichts mit Ausbildung in dem Sinn zu tun. Du kannst dich nicht ausbilden lassen dazu. Das ist eine Berufung. Das ist kein Job, das ist eine Berufung. Und ich hoffe, das kannst du auch über deinen Job sagen. Dass du nicht sagst, oh, ich mache irgendwie einfach meinen Job, dass es einfach so ein Job ist für dich. Nee, ich hoffe, dass es eine Berufung ist für dich. Dass du sagst, ich tue das, was ich tue in meinem Leben für Gott und zu seiner Ehre. Seht ihr, Jesus hatte nicht die richtige Ausbildung in den Augen der Leiter. Und er hatte keine Lehrerlaubnis von ihnen. Er hat sie nicht um Erlaubnis gefragt. Aber er war berufen und bestätigt vom Vater. Und die Leute haben das erkannt. Die Leute haben erkannt, dass Jesus von Gott kommt. In Markus 1 lesen wir, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten, die Theologen. Ist das paradox? Da haben wir die Schriftgelehrten, die Theologen, die eine formale Ausbildung haben und formal alle Rechte ihrer Religion zu lehren, die das Monopol für geistliche Leitung für sich beanspruchen und die den wahren Gottesdienst für sich beanspruchen, und sie hatten keine Autorität. Und auf der anderen Seite sehen wir Jesus, der keine formale Anerkennung hatte, keine formale Ausbildung, nicht anerkannt von der offiziellen Kirche, wenn wir so sagen wollen, aber hey, er hatte Vollmacht von Gott. Und was die religiösen Leiter natürlich gewurmt hat, ist, dass Jesus ihnen die Show gestohlen hat. Das hat sie gewurmt. Hey, wir haben studiert, wir sind die Theologen Israels, wir tragen die Priesterroben, wir sind die offiziellen eingesetzten Leiter. Und jetzt kommt dieser Landprediger, dieser Zimmermann, und er kümmert sich nicht um unsere Vorschriften, und alle hören ihm zu. Ah! Die gewurmt, die waren eifersüchtig auf Jesus, die waren wütend. Und sie haben sich bedroht gefühlt. Weil Jesus hat ihr ganzes religiöses, zusammengeschnitztes System durcheinander gebracht. Noch krasser wahrscheinlich als wie Luther die katholische Kirche aufgewühlt hat während der Reformation. Und diese Leute, die wollten Jesus aufhalten. Und jetzt kommen sie daher, Jesus lehrt im Tempel, hält so seine Bibelstunde, und jetzt kommen sie daher mit all ihrem religiösen Pomp und all ihrem Auftreten und ihrer ganzen äußeren menschlichen Autorität, und sie platzen da in die Bibelstunde von Jesus, stören die Bibelstunde und fragen ihn vor allem hier im Vers 2, sage uns, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge, oder wer ist es, der dir diese Vollmacht gegeben hat? War natürlich eine rhetorische Frage eigentlich. wollten, dass Jesus hier öffentlich bekennen muss: Ich habe eigentlich keine Erlaubnis. Ich bin so der Selfmade-Rabbi. Ich tue so mein eigenes Ding. Aber wie ihr wisst, es ist schwer, Gott zu konfrontieren. Es ist schwer, mit Gott zu streiten. Und nach der Art und Weise der Rabbis, wie es damals üblich war, antwortet ihnen Jesus mit einer Gegenfrage. Im Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen, und sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? Hat Johannes der Täufer so sein eigenes, menschliches Ding gedreht, oder war er von Gott? War das Gottes Werk, was er getan hat? Ist jetzt interessant, weil Johannes der Täufer, ältere Cousin von Jesus, der war auch so einer, der viel Respekt bei dem Volk hatte, aber der abgelehnt wurde von den religiösen Leitern, die haben ihn gehasst. Weil auch Johannes der Täufer, der war so ein Prediger, der außerhalb von ihren religiösen Strukturen gewirkt hat, der außerhalb von ihrer Kontrolle gewirkt hat. Und solche Menschen sind Machtmenschen immer ein Dorn im Auge. Johannes der Täufer war auch jemand, der ganz klare geistliche Ansagen gemacht hat. Auch nicht unbedingt durch die Blume, sondern Johannes der Täufer hat gesagt, so wie es ist. Er war dieser plumpe Typ vielleicht, einfach bekleidet mit so einem rauen Kamelhaarmantel, fetten Gürtel, Heuschrecken, die ihm noch aus dem Mund gehangen sind. Und er hat ganz klar, ganz direkt, ganz ungeschminkt gesprochen, ohne viel Taktgefühl. Und erstens hat er den religiösen Leitern öffentlich zugerufen: Ihr Otternbrut, auf gut Deutsch, ihr Teufelskinder. Das gefällt dem Papst nicht, wenn man ihn so anspricht. Könnt ihr euch vorstellen. Ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Hat sie zur Buße aufgerufen. Könnt nachvollziehen, er hat sich damit nicht beliebt gemacht bei den religiösen Leitern. Die waren natürlich viel zu stolz, um zuzugeben, dass sie Sünder sind, dass sie ihr Leben ändern müssen, dass hinter dieser tollen religiösen Fassade nicht alles so koscher war, wie es ausgesehen hat. Und die haben Johannes den Täufer abgelehnt. Und das ist übrigens der Hauptgrund, warum Menschen Jesus ablehnen. Die wollen niemanden haben, der in ihr Leben spricht, der über ihnen steht, den sie sich verantworten müssen. Also damit hat sich Johannes der Täufer schon verscherzt. Er hat offene, klare Worte zu den Religiösen gesprochen und hat einfach gesagt, wie es ist. Denkt, ihr seid so heilig, ihr seid Teufelskinder. Tut Buße. Zweitens hat Johannes der Täufer auch ganz klar über Jesus gesprochen. Als Jesus gekommen ist, hat er ganz klare Ansage gemacht, hat gesagt, Leute, hier seht, dieser ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dieser ist wie ein Opferlamm, der unsere Schuld wegnimmt. Und er hat über ihn gesagt, dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Also er kommt nach mir, aber er war vor mir, weil er eher war als ich, obwohl ich älter bin als er. Also er hat gesagt, dieser ist Gott, der ewige Gott. Er hat existiert, bevor er Mensch geworden ist. Und Johannes der Täufer hat gesagt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zuzubinden. Und er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Habe ich auch nötig. Und Johannes der Täufer hat gesagt, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, und wer war das? Gott. Der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Klare Ansage, oder? Der mich gesandt hat zu taufen, das war Gott, das war seine Autorität. Der hat mir gesagt, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Also Johannes hat ganz klare Ansage gemacht, hat gesagt, dieser Jesus, er ist der Messias, er ist der verheißene Retter und er hat das Volk aufgerufen, Buße zu tun und Jesus nachzufolgen. Also, ihr lieben Theologen, beantwortet mir eine Frage. War die Taufe des Johannes äußere Zeichen für Buße? War die Taufe des Johannes von Gott oder war das sein eigenes menschliches Ding, was er da gedreht hat? Vers 5. Sie aber überlegten miteinander und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, Johannes war von Gott, so wird er, Jesus, sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet ist. Es war das ganze Publikum dabei. Schlag den Rat. Und diese religiösen Leiter waren Politiker. Die wollten sich nicht mit dem Volk verscherzen. Und außerdem tun die Steine immer so weh. Also saßen sie in der Klemme. Und so lesen wir im Vers 7, und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher. Das war jetzt super peinlich, oder? Super peinlich für diese Theologieprofessoren und die religiösen Leiter der Juden. Es war eine sehr einfache, simple Frage hier. War Johannes der Täufer von Gott oder nicht? Und diese Doktor-Professoren, die fühlten sich gezwungen zu sagen, wir wissen es nicht. Mann, wofür haben wir euch studieren lassen? Wofür brauchen wir euch? Vers 8, und Jesus sprach zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Hier, wir hatten einen ganz einfachen Deal. Ihr beantwortet meine Frage, dann beantworte ich euch eure Frage. Aber wenn ihr zu unehrlich seid und zu feig seid, meine Frage zu beantworten, dann beantworte ich auch nicht eure. Das zeigt eines ganz deutlich, nämlich, dass diese geistlichen Leiter keine Autorität haben. Also die erste Runde von Schlag den Rat ging eindeutig an Jesus, oder? War eine blöde Situation für diese geistlichen Leiter der Juden. Die standen da ziemlich doof und gedemütigt hier. Das ist eigentlich immer so, wenn wir uns mit Gott anlegen. Gott kennt dein Herz. Gott kennt unsere Herzen. Das ist blank für ihn. Und wenn du Gott ehrlich suchst, dann wirst du ihn finden. Wenn du ehrlich nach ihm fragst, dann wird er sich dir offenbaren. Dann wird er dir Antworten geben. Gott ist ein Gott, der uns Menschen leidenschaftlich liebt. Sein Herz ist es, uns zu segnen. Aber auf der anderen Seite, Leute, Gott lässt sich nicht irgendwie veräppeln. Er spielt nicht mit unseren Spielchen. Und äußerliche Religiosität oder äußerliche Positionen, das beeindruckt ihn überhaupt nicht. Und wenn du nicht ehrlich vor ihm bist und nicht ehrlich zu dir selbst bist, dann erwarte nicht, dass du irgendwas von Gott erhalten wirst. Manche Menschen machen sich lustig über Gott. Manche hassen ihn, manche fluchen über ihn, manche sind zornig auf ihn. Manche versuchen, sich selbst zur Autorität über Gott zu machen. Zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann tu das und dann tu das. Und manche Menschen versuchen, Gott zur Rede zu stellen. Gott, warum tust du das? Oder warum tust du das nicht? Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, ich verlange Antworten von dir. Das ist ziemlich lächerlich eigentlich, wenn Menschen versuchen, sich über Gott zu stellen. Wie gesagt, zwei einfache Wahrheiten in dieser Welt, habt ihr euch gemerkt, vom letzten Mal oder vorletzten Mal. Erstens, es gibt einen Gott, zweitens, du bist er nicht. Die Wahrheit ist, Gott, er ist der allmächtige, souveräne, weise Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir sind seine Geschöpfe. Wir sind verantwortlich vor ihm, nicht umgekehrt. Wir werden eines Tages vor ihm stehen, im Gericht. Und wir werden eines Tages verantwortlich sein müssen vor ihm. Und wir müssen vor ihm Rechenschaft ablegen. Die Frage ist nicht, wer er ist und ob er Autorität hat über unser Leben oder ob er in unser Leben sprechen darf. Wisst ihr was, daran wird in der Ewigkeit kein Mensch zweifeln. jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Fragen werden ganz andere sein. Die Frage, die Gott dir stellen wird, ist erstens, was hast du mit Jesus gemacht? Hast du ihn angenommen als deinen Herrn und als deinen Retter oder hast du rebelliert gegen ihn, hast du ihn abgelehnt? Und dann zweite Frage, die Gott uns stellen wird, was hast du gemacht mit diesem Leben, das ich dir gegeben habe? Das sind die wesentlichen Fragen. Und die Antwort auf diese Fragen, das wird den Unterschied ausmachen. Das wird nicht Gott verändern, wer er ist oder die Wahrheit verändern, sondern es wird bestimmen, wo du und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Also, ganz klare Sache. Jesus dreht den Spieß hier um. Nicht sie verhören ihn hier und konfrontieren ihn, sondern jetzt ist er derjenige, der sie konfrontiert. Und ich glaube, Jesus tut es mit Liebe. Und er tut es aus Liebe. Jesus wirbt um diese religiösen Menschen. Und Jesus wird sie jetzt konfrontieren mit ihrem unehrlichen, falschen Herzen. Wird das Verborgene ans Licht bringen. Sprich Klartext mit ihnen. Jesus weiß ganz genau, was abgeht. Du kannst nicht irgendeine geheime Verschwörung gegen Gott schmieden. Es geht nicht. Und Jesus gibt ihnen hier noch einmal Raum, Buße zu tun. Müsste eigentlich nicht. Jesus hätte sie einfach toasten können. Weg mit ihnen. Aber Jesus tut es nicht. Jesus ist so geduldig. Da kann ich was lernen von ihm. Geduld ist nicht eine meiner Stärken. Jesus ist so geduldig mit diesen Leuten, die so gegen ihn sind. Wir wissen, dass Gott gnädig ist und barmherzig und langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Aber wir wissen auch, dass er die Sünden nicht ungestraft lassen wird. Jesus wird diesen religiösen Leiden jetzt im Gleichnis beantworten, wer er ist und woher seine Autorität ist. Und er wird darüber hinaus das Verborgene ihres Herzens ans Licht bringen. Ganz öffentlich, vor allem. Er wird sie noch einmal öffentlich vor Zeugen warnen. Und er wird die Leute vor ihren religiösen Leidern warnen und ganz klar offen sagen, was abgeht. Erzähl ihnen jetzt eine Geschichte, die alle verstanden haben, im Vers 9. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. War eine ganz vertraute Situation, ist oft vorgekommen. Eigentümer eines Weinbergs verpachtet ihn und dann ist er mal eine längere Zeit unsichtbar, sehr vertraute Situation. Dieses Bild vom Weinberg war den Israeliten auch geistlich sehr vertraut. An mehreren Stellen im Alten Testament, in den Psalmen, in Jesaja, in Jeremia, Prophet Hesekiel, Prophet Hosea, haben dieses Bild von Weinberg als Bild für Israel gebraucht. Zum Beispiel hier Jesaja 5, Vers 7. Da ist es: Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscher, ist das Haus Israel und die Männer von Judas sind die Pflanzung seiner Lust. Also wenn der Rabbi Jesus hier eine Geschichte von einem Weinberg erzählt hat, dann haben die Leute automatisch daran gedacht, an dieses Bild. Weinberg ist Israel, geistlich gesprochen. Im Vers 19 lesen wir, sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hingesagt hatte. Also die Leute haben verstanden, wovon Jesus gesprochen hat. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinbergs geben. Das war der Pachtpreis, Anteil am Ernteertrag. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Der Herr des Weinbergs aber sprach: Was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Ich glaube, ein Gleichnis, was wir alle leicht verstehen können. Was war der Weinberg? Wofür ein Bild? Israel. Okay, wer war dann der Eigentümer des Weinberges? Gott, genau. Wer waren die Weingärtner, an die Gott seinen Weinberg verpachtet hat, sozusagen? Ja, die geistlichen Leiter von Israel. Wer waren die Knechte oder die Diener, die er zu ihnen gesandt hat? Ja, die Propheten, die Gott in der Geschichte immer wieder gesandt hat. Also Jesus gibt ihnen hier einen Abriss ihrer eigenen Geschichte im Gleichnis. Und die Leiter Israels haben immer wieder die Propheten verfolgt. Die wollten nicht, dass Gott in ihr Leben spricht, wollten seine Stimme zum Schweigen bringen. Und ich bin erstaunt, wir sehen hier auch diese beharrliche Liebe Gottes. Gott hat nicht locker gelassen. Sie haben einen Propheten umgebracht, Gott statt sie zu trösten, schickt einen zweiten. Haben den abgelehnt, eingesperrt, umgebracht, Gott schickt einen dritten. Immer wieder Gelegenheit gegeben, Buße zu tun. Und dann am Ende schickt der Eigentümer des Weinbergs seinen Sohn. Wer ist das? Jesus. Ganz klar. So sehr streckt sich Gott nach seinem Volk aus. So sehr streckt sich Gott nach uns aus, dass er in Jesus Mensch wurde und zu uns gekommen ist. Also, der Eigentümer des Weinbergs, Gott schickt seinen Sohn. Was denkt ihr, haben die Weingärtner mit ihm gemacht? Haben die ihn angenommen? Nee, wir wissen das. Und das ist jetzt wirklich prophetisch, was Jesus hier sagt. Jesus offenbart ihre Herzen. Vers 14. Als aber die Weingärtner ihn, den Sohn, sahen, überlegten sie miteinander und sagten: Dieser ist der Erbe. Lasst uns ihn töten, dass das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Unter gewissen Umständen, wenn es keinen Erben mehr gab von jemandem, der verstorben ist, wenn der Eigentümer verstorben ist, dann war es so, dass der Erste, der diesen Weinberg und diesen Stück Land in Besitz genommen hat, dem hat es dann gehört. Also besonders hat es zugetroffen natürlich für die Pächter, die sich sowieso schon gekümmert haben um dieses Stück Land. Ich finde es interessant, dass sie hier offensichtlich angenommen haben, dass der Eigentümer gestorben ist. Diese religiösen Leiter hatten eigentlich, obwohl sie religiös waren, so eine Gott ist tot Philosophie. Zumindest praktisch. Sie haben sicher über ihn geredet, aber praktisch in ihrem Leben war Gott für sie tot. Es ist typisch für äußerliche Religiosität. Gott spielt eigentlich keine Rolle mehr. Es geht nur mehr um das System. Es geht um Macht. Es geht darum, die Strukturen am Leben zu erhalten. Und es geht nur mehr um ihre menschlichen Anliegen, um Positionen. Ich bin als religiöser Junge aufgewachsen. Jeden Sonntag brav in die Kirche gegangen, war in der Jungschar, war in der Jugendgruppe. Und dann, nachdem ich mich bekehrt hatte, hatte ich mal ein Glaubensgespräch mit unserer Jugendleiterin. Und sie hat gesagt: Woher soll ich wissen, dass es Gott überhaupt gibt? Ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem religiösen Leiter unserer Stadt hier in Grünstadt. Da ging es um Gebet. Und der hat angezweifelt, dass Gott Gebet erhört oder dass Gott zu uns sprechen kann, dass man Beziehung haben kann mit Gott. Hat das alles nur politisch gesehen. Gesagt, ja, klar, wenn man Menschen zusammenbringt, um zu beten, das ist eine politische Bewegung und das bewirkt was, aber wie kannst du sagen, dass Gott das tut, dass Gott Gebet erhört? Ist Religion ohne Gott. Und wenn wir Religion ohne Gott haben, zumindest praktisch, dann fühlen wir uns auch Gott nicht mehr verantwortlich, oder? Und dann fangen diese religiösen Leiter an, ihre eigene Autorität zu sein, machen, was sie wollen. Es geht nur mehr um Macht und Positionen. Fangen an, die Kirche als ihre Kirche zu sehen. Genauso wie diese Weingärtner den Weinberg für sich haben wollten, für ihre eigenen selbstsüchtigen Interessen. Wie die Leiter Israels Israel für sich haben wollten. Die haben ihr Amt missbraucht. Und die Propheten, die sie korrigieren wollten, die haben sie eiskalt aus dem Weg geräumt. Das war Machtpolitik. Wort an die Leiter. Wenn Gott dir Menschen anvertraut hat als Leiter, ist es ganz wichtig, dass du dich erinnerst, erstens, leiden bedeutet dienen. Jesus hat gesagt, wenn jemand von euch der Erste sein will, der Leiter sein will, dann soll er der Diener aller sein. Und zweites, woran dich erinnern musst, ist, dass die Menschen, die Gott dir anvertraut hat, nicht dir gehören. Er ist der Schöpfer. Er ist der rechtmäßige Eigentümer. Nicht mal du selbst gehörst dir selbst, sondern du gehörst Gott. Also es ist nicht deine Gemeinde als Ältester oder Pastor. Es ist nicht dein Hauskreis als Hauskreisleiter. Es ist nicht deine Jugendgruppe als Jugendleiter. Oder wenn wir es auf andere Lebensbereiche umlegen, es ist nicht deine Familie als Vater und Ehemann. Deine Angestellten sind auch nicht deine persönlichen Sklaven, wenn du der Chef bist. Die Menschen im Land gehören nicht der Regierung. Wenn du politische Verantwortung trägst, die Menschen sind nicht das Mittel, um deine Anliegen zu verwirklichen. Nee, du bist gewählt, um ihnen zu dienen. Die Regierung ist für das Volk da, nicht das Volk für die Regierung. Und alle Leiterschaft und Autorität ist letztendlich von Gott abgeleitet, sagt uns die Bibel. Und unter Gott. Zum Beispiel für die Regierung heißt es im Römerbrief ganz klar, die Regierung ist Gottes Dienerin zum Wohl der Menschen. Und ganz besonders gilt es für geistliche Leiter. Wenn du ein geistlicher Leiter bist, möchte ich dich daran erinnern, dass Gott dir seine Kinder anvertraut hat. Was für eine Verantwortung das ist. Gottes Kinder. Und weißt du was, Gott ist nicht happy, wenn du seine Kinder irgendwie missbrauchst für deine Zwecke. Das kann man gar nicht stark genug betonen. Du bist für sie da, nicht sie für dich. Das ist das geistliche Bild von Leiterschaft in der Bibel. Du bist für sie da, nicht sie für dich. Wenn du irgendwie Leiterschaft ausübst, dann schreib dir das auf und häng dir es übers Bett, dass du es nicht vergisst. Leiden heißt dienen. Wenn du ein geistlicher Leiter sein willst, brauchst du vor allem ein demütiges, dienendes Herz. Und du brauchst echte Liebe für Gott und echte Liebe für die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Diese geistigen Leiter Israels haben leider Gottes die Verbindung zu Gott verloren. Und sie haben eine völlig falsche Sicht von Leiterschaft entwickelt. Haben sich nicht mehr als Verwalter oder als Diener gesehen, sondern als Eigentümer. Und sie waren gewillt, alle zum Schweigen zu bringen, die irgendwie ihre Macht in Frage gestellt hätten oder ihnen das streitig gemacht hätten. Selbst als der echte Eigentümer, der Sohn, zu ihnen gekommen ist. Und Jesus legt hier jetzt ihre bösen Herzen offen. Legt das alles bloß. Prophezeit ihnen, dass sie ihn umbringen werden. Hey, Jesus wusste, was abgeht. Jesus hatte vollkommen die Kontrolle. Und er kündigt ihnen hier auch Konsequenzen an. Au, genau so. Alles nach Regieanweisung bei Schlag den Rat. Vers 15, lass uns Vers 15 lesen. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie. Und dann fragt Jesus, was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen gegeben. Und es ist passiert, 70 nach Christus, als die Römer den Tempel und Jerusalem zerstört haben und dieser alttestamentlichen jüdischen Religion für ein für alle Mal den Garaus ausgemacht hat. Ohne Tempel kein alttestamentliches Judentum. Er hat diese Leiter gerichtet. Er hat sie hier wörtlich umgebracht. Und er hat den Weinberg anderen gegeben, der Gemeinde. Heidenchristen auch. War unvorstellbar für religiösen Juden, dass Gott die Heiden gebrauchen möchte. Und so antworteten sie, als sie aber das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Er, Jesus, aber sah sie an. Und was für ein Blick muss das gewesen sein? Er sah sie an und sprach, was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Zitierte aus Psalm 118. Dem Psalm übrigens, den die Jünger gesungen haben, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Wovon spricht dieser Psalm? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer denkt, der ist dieser Stein? Ist wieder Jesus, genau. Der Eckstein war der wichtigste Stein im ganzen Gebäude. Das war der Stein, an dem alle anderen Steine ausgerichtet wurden. Und der Apostel Petrus erinnert uns, dass der Prophet Jesaja prophezeit hat, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Im ersten Petrusbrief. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Aber Jesus sagt im Vers 18, jeder, der auf jenen Stein fällt, der Anstoß nimmt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fallen wir, den wird er zermalmen, wie ein Müllstein. Warnung von Gericht. Und Jesus gebraucht hier wieder ein Bild, das wir in Daniel 2 sehen. Dieser Stein, der von Gott ins Rollen kommt und all diese menschlichen Reiche niederkegelt, umwirft und zermalmt. Jesus kündigt Gericht an, für die, die ihn ablehnen. Wie haben diese religiösen Leiter der Juden reagiert? Haben sie Buße getan? Haben sie sich bekehrt? Nee, leider nicht. Vers 19, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde die Hände an ihn zu legen. Und das war nicht zum Gebet. Und sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sich hingesagt hatte. Sie hätten ihn am liebsten mit bloßen Händen zerrissen, wenn das Publikum nicht da gewesen wäre, vor dem sie Schiss gehabt haben. Das ist traurig. Hatten harte, unbußfertige Herzen. Wie ist es mit dir? Wie stehst du zu diesem Eckstein Jesus? Was wirst du mit ihm tun? Wirst du an ihn glauben? Wirst du dich ihm anvertrauen? Dann wirst du ein Fundament für dein Leben finden. Und wirst aufgebaut werden auf ihn. Oder wirst du Anstoß nehmen an ihn und ihn ablehnen. Dann wirst du zerschmettert und vermalmt werden. Zermalmt werden. Und ihr Leiter, lernt von dem schlechten Vorbild der Leiter Israels. Leiden bedeutet Diener sein. Und für uns alle, lasst uns nicht religiös sein, sondern lasst uns Jesus von ganzem Herzen lieben und vertrauen, ihn kennen und immer besser kennenlernen durch sein Wort. Lasst uns ihm nachfolgen. Die erste Runde von Schlag den Rat ging eindeutig an Jesus. Nächste Runde, zweite Folge, sehen wir nächste Woche. Ich möchte zum Abschluss gerne mit euch 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 lesen, wenn ihr das mit mir aufschlagt. 1. Petrus 2, ab Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der geistigen, unverfälschlichen Milch. Manche Übersetzungen sagen wahrscheinlich die unverfälschliche Milch von Gottes Wort. Damit ihr durch sie wachset zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommen als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistiges Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und Herr, dafür wollen wir dir Danke sagen, dass du uns diesen Weinberg anvertraut hast, sozusagen, dass du uns zu einem neuen Tempel, zu deinem neuen Volk gemacht hast, Herr, als Gemeinde. Dass wir jetzt Zeugnis sind für dich und ja, die Menschen dich sehen können in unserem Leben. Und besonders, wenn wir zusammenkommen und in unserem Zusammenleben als Gemeinde. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns stärkst und zurüstest, dass wir wirklich das sind. Gutes Zeugnis für dich. Wahre Nachfolger. Vater, ich möchte einmal mehr beten, dass du uns vor Religiosität bewahrst. Sondern dass wir leidenschaftlich in dich verliebt sind, Herr, weil du uns so wunderbar leidenschaftlich hingeben lebst. Und du alles getan hast, dass wir Beziehung mit dir haben können. Dass du uns gebrauchen willst, Herr. So wunderbar haben wir alles nicht verdient. Und Vater, ich möchte besonders auch für alle die beten, die Leiterschaft ausüben unter dir. Hier in der Gemeinde oder in ihren Familien oder in der Gesellschaft oder im Beruf. Vater, gib uns ein demütiges Herz. Ein Herz, das leidet zum Wohl der Menschen, die du uns anvertraut hast. Nicht, dass wir sie missbrauchen für unsere Zwecke. Lass uns Diener sein. Dir dienen und anderen Menschen dienen für dich. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.